Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 17. Juli 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein und wie immer an dieser Stelle freue ich mich auf das Gespräch mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Schönen guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, am Montag hat Herr Trump einen Strategiewechsel in seiner Russlandpolitik angekündigt. Er hat Putin ein Ultimatum von 50 Tagen gesetzt, um zu einem Abkommen mit der Ukraine zu kommen oder zumindest zu einem Waffenstillstand. Für den Fall, dass nicht, hat er mit Strafzöllen in Höhe von 100% auf Importe von Ländern, die noch mit Russland handeln, gedroht, sogenannte sekundäre Zölle. Das würde zum Beispiel Produkte aus Indien betreffen. Wir haben auch schon Reaktionen aus Russland gesehen. Dmitri Medvedev, der frühere russische Präsident, hat es ein theatralisches Ultimatum genannt. Und wir sehen, dass Russland mit Drohnen- und Raketenangriffen einfach weitermacht. Wie hoch schätzen Sie denn die Chance ein, dass dieses Ultimatum Putin doch am Ende zum Einlenken bewegen könnte? Oder umgekehrt, was ja einige sagen, wie groß ist denn die Gefahr, dass es Russland eher ermutigen könnte, dieses Zeitfenster nochmal für eine besonders aggressive Offensive zu nutzen?
Ich glaube, die Russen sehen das Fenster gar nicht. Ich glaube, die sagen, ja, da hat jetzt jemand eine Ankündigung gemacht, im Zweifelsfalle ruft der Putin da nochmal bei Trump an und sagt, ja, wir haben da jetzt was in Vorbereitung, dauert aber nochmal 50 Tage. Und dann, also im Grunde genommen ist das Ultimatum natürlich eine Falle für Donald Trump, wenn er sich da jetzt nicht konsistent verhält und dann sich im Grunde genommen ein weiteres Mal am Nasenring durch die Arena ziehen lässt, dann ist im Grunde genommen, das ist dann die große Ermutigung. Also wenn man wirklich einen Effekt zeitigen will, aus amerikanischer Sicht, da müsste man tatsächlich nach diesen 50 Tagen was folgen lassen. Es sieht aber zurzeit einfach auch nicht so aus, als ob Russland sich da irgendwie beeindrucken lässt, wenn die glauben, dass sie einen Erfolg haben können, also dass sie sozusagen ihre Kampagne vielleicht bis zum Ende des Jahres oder auch noch Anfang nächsten Jahres so weit bringen können, dass sie weitere Erfolge in der Ukraine haben, dann ist denen das, glaube ich, total egal.
Und glauben Sie denn, dass Trump, also Sie sagen ja, er ist jetzt wirklich so ein bisschen in der Klemme, dass er diesem Ultimatum tatsächlich dann was folgen lässt? Oder wird es wie mit den anderen Zöllen auch gehen, dass er dann doch noch einige Wendungen macht und wieder zurücknimmt und wieder ankündigt?
Ne, deswegen ist es halt wirklich auch kein Strategiewechsel. Ne? Es ist sozusagen der Strategiewechsel von gestern, der ist halt auch mit Ablauf des gestrigen Tages dann wieder, im Grunde genommen steht er ja schon wieder in Frage. Also ich glaube, dass der Kreml ein Angebot machen wird, auf einer rhetorischen Ebene, die es Trump erlauben, gut auszusehen und zu sagen, hier, ich habe ja was erreicht. Und die Leute vergessen dann eigentlich wieder, was die eigentliche Bedingung gewesen ist. Es sind ja 50 Tage, das ist ja viel Zeit, die dann vergangen ist. Und dann sieht er erstmal gut aus, weil ansonsten, wenn nichts passiert wäre, dann würde das ja bedeuten, aus einer amerikanischen Sicht, dass man doch sehr viel intensiver einsteigen müsste und Ressourcen, auch politisches Kapital investieren müsste. Das ist natürlich, also so eine Art von Investition ist ja immer ein Risiko, ne? Das kann ja schiefgehen. Es sei denn, man ist bereit, dann wirklich letztendlich auf eine Politik einzuschwenken, die gegenüber Russland bestimmter ist und auch offensiver ist als die der beiden Regierungen.
Und davon gehen Sie nicht aus?
Nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, weil so bestimmt handelt der amerikanische Präsident zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das Einzige, was man noch hoffen könnte, ist, dass tatsächlich diese Salamitaktik sowohl der Ukraine als auch der Europäer Trump schrittweise so ein bisschen in ein anderes Fahrwasser zu bringen, dass das hilft. Aber das andere Fahrwasser ist auch ein Bild davon, dass man natürlich dieses Fahrwasser irgendwann wieder verändern kann. Ne? Also ich glaube, die Strategie der Europäer könnte sein, zu sagen, na, wir versuchen genauso ein Dilemma aufzubauen für Trump, sodass er sich einfach in der Zwickmühle nachher befindet. Und wir sind diejenigen, die einen besseren Ausweg anbieten können, als
für Putin, als
das können. Nicht ein Ausweg für Putin, sondern ein Ausweg für Trump anbieten können.
Ach so.
Also ein Beispiel ist ja, dass dass die Europäer gesagt haben, oder gar nicht die Europäer, die Deutschen und die Norweger erstmal initial gesagt haben, wir sind bereit, die Patriot-Systeme zu bezahlen. Etwas, was Trump ja zu Hause verkaufen konnte, als eine Unterstützung der Ukraine ohne Kosten für die Amerikaner. Also er kann im Grunde genommen seine Deal-Rhetorik wieder auspacken. Sowas in die Richtung ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Da sind Sie schon bei dem Punkt, dass dieses deutschen Angebots, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Er hat ja neben dem Ultimatum hat Trump noch was anderes angekündigt, nämlich dass die USA 17 Patriot an die NATO verkaufen wollen würden, die diese dann wiederum an die Ukraine ausliefern könnten. Also diese Patriot Flugwehrabwehr-Raketensysteme, die ja die Ukraine dringend für die Luftabwehr braucht. Es gibt nun Rätselraten, was Trump eigentlich damit gemeint hat, weil 17 komplette Patriot-Systeme können es eigentlich nicht sein. Da wüsste man nicht, woher die kommen sollen. Dann habe ich so gehört, dass einige gesagt haben, er meint vielleicht Launcher, weil ein Patriot-System hat so 4 bis 5 davon. Das würde diese hohe Zahl von 17 erklären. Aber auch da wäre die Frage, wer soll das eigentlich zur Verfügung stellen? Und wenn Trump sagt, die NATO könne es ja kaufen, dann hat er nicht ganz verstanden, dass die NATO solche Anschaffungen überhaupt nicht als Organisation machen kann, sondern dass es ja die einzelnen Mitgliedstaaten sind. Auch da die Frage, wer sollte das denn tun?
Ich glaube, dass das der Vortrag, der offensichtlich von Mark Rutte kam oder auch der Bundeskanzler darin eine Rolle gespielt hat, dass man Rücksicht genommen hat auf Trump und ihn nicht mit Kleinigkeiten, wer kann das eigentlich kaufen und was ist die genaue Kontonummer, sondern einfach nur, pass auf, hier ist ein Deal, den kannst du machen und den Rest, den sortieren wir dann nachher schon. Ja, also ist klar, die NATO kann und wird das nicht kaufen. Es werden offensichtlich, ein Teil ist sozusagen so eine Art von Weitergabe. Wir kaufen es bei den Amerikanern, stellen es bei uns hin, geben unsere Patriot-Systeme weiter. Das ist, glaube ich, für 2 bei uns. Und die Norweger machen, glaube ich, ein System, das sie bezahlen. Und dann gibt es noch ein paar andere Staaten, die bereit sind, auch noch Geld zur Verfügung zu stellen. Aber Sie haben total recht bei den Zahlen. Ich habe auch nicht in die Glaskugel gucken können, was Trump wirklich gemeint hat. Vielleicht weiß er das auch gar nicht. Vielleicht war das einfach eine Zahl, die er gerade vorher gelesen hat. Also jetzt sich auf eine Zahl festzulegen, wo der amerikanische Präsident selber offensichtlich nicht so 100% die Details auf dem Schirm hat, glaube ich, bringt nichts. Gut ist, wenn das passiert und das so schnell wie möglich passiert, damit der Ukraine damit geholfen werden kann. Die andere Frage, die sich natürlich immer stellt, Sie haben eben gesagt, das eine sind die Launcher, also die Abschusssysteme. Das andere ist die Frage der Munition. Also da müssen sozusagen in diese Kästen, aus denen die Raketen rausfliegen, müssen ja die Raketen auch noch reingesteckt werden. Da ist Einmal ist da eine Rakete drin, die muss aber wieder nachgefüllt werden. Und das ist ja im Grunde genommen das, was Russland gerade versucht, ist diese Abschusssysteme und die Anzahl der Raketen so gering wie möglich zu halten, indem man die Ukraine ständig zwingt, alles einzusetzen, was sie hat, um damit zu hoffen, dass sie irgendwann nicht mehr in der Lage sind, sich systematisch zu verteidigen. Das ist ja im Grunde genommen die Strategie und das funktioniert dadurch besser, weil Russland in der Lage gewesen ist, diese etwas größeren Drohnen, die lange fliegen, die Shahed oder Gerian, die im Grunde genommen in Masse jetzt zu produzieren und damit mehr als 500 Flugkörper pro Angriffswelle oder pro Nacht im Grunde genommen auf Kiew und andere Städte zu schießen.
Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last year after year. Snag the hoodie that brings comfort for life. Save 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Dann lassen Sie uns nochmal genauer auf das deutsche Angebot schauen, nämlich dass Deutschland 2 Patriot-Systeme kaufen und an die Ukraine weitergeben könnte. Es soll vor ein paar Wochen bei einem Telefonat zwischen dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius und seinem amerikanischen Amtskollegen Pete Hegseth entstanden sein oder von Pistorius ins Spiel gebracht worden sein. Am Montag war jetzt Pistorius in Washington, im Pentagon, um konkret darüber zu sprechen. Ich war bei der Reise dabei und es ist ein bisschen der Eindruck geblieben, dass auch da nicht klar ist, woher die eigentlich kommen sollen. Also die Amerikaner scheinen zu zögern, sie aus den eigenen Beständen zur Verfügung zu stellen. Und eine andere Option wäre ja theoretisch, Deutschland nimmt diese beiden Systeme aus seinem Bestand, ich glaube, wir haben momentan noch 9, und bekommt von den Amerikanern dann 2 aus dem amerikanischen Bestand, um die Lücke zu füllen. Da müsste man sich aber darauf verlassen, dass die Amerikaner dann auch wirklich nachliefern. Heikle Angelegenheit. Die dritte Möglichkeit, man nimmt Neulieferungen, die eigentlich für andere vorgesehen waren. Und die müssen dann halt ein bisschen länger darauf warten, dass die ausgeliefert werden. Das klingt doch eigentlich schon fast wieder so, als ob das ein Nulldeal sei, oder?
Es klingt so, als ob wir so ein bisschen wieder in 2022 sind. Wo wir wirklich sagen, von der Hand in den Mund leben. Und man Sachen hin und her schiebt, wie es irgendwie geht. Was bedeutet, wir sind mit Blick auf die Produktionsfähigkeit keinen Schritt weiter. Wir sind immer noch nicht besser geworden, ne? Obwohl wir jetzt wirklich eigentlich Zeit gehabt hätten, deutlich mehr Kapazität aufzubauen. Und wir wussten ja schon ab 2022, dass nicht nur die Ukraine diese Systeme braucht, sondern auch wir diese Systeme brauchen. Das ist der Schritt, wo wir nicht weiter sind. Wir sind möglicherweise sogar noch einen Schritt zurück, weil eben die amerikanische Administration unzuverlässiger geworden ist als die beiden Administrationen. Sie haben es ja gerade gesagt, keiner weiß, ob diese Raketen dann oder die Launcher, was auch immer, tatsächlich dann ankommen hier, in welchem Zustand und wer da jetzt da möglicherweise zurückstehen muss. Das ist eine, ich will nicht sagen eine Luftbuchung, aber es ist ein ziemliches Jonglieren, wo man nicht weiß, ob die Bälle, die da in der Luft sind, auch wirklich relevant sind. Ne? Kann sein, dass sie sich in Luft auflösen.
In Washington hat Pistorius außerdem noch eine Ankündigung gemacht, nämlich dass er ein Letter of Request, also sozusagen eine Erwerbanfrage, die Vorstufe zum Erwerb in Washington eingereicht hätte, um sogenannte Typhon-Systeme bei den Amerikanern einzukaufen. Nicht zu verwechseln mit dem Kampfflugzeug Eurofighter Typhoon. Das ist noch ein recht junges System, für 2 Waffentypen von Raketen geeignet, vom Typ SM-6 oder dem Tomahawk, Lenkflugkörper, hat eine Reichweite von bis zu 2000 Kilometern. Wie kam diese Idee zustande? Oder, also, Pistorius hat damit begründet, dass er gesagt hat, solche Waffensysteme mit solcher Reichweite haben wir in Europa noch nicht. Es gibt ja die eigene europäische Entwicklung im letzten Jahr gestartet, ELSA, aber das wird noch 7 bis 10 Jahre dauern. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen aufklären, was es jetzt mit diesem geplanten Erwerb auf sich hat.
Ja, da muss man ein bisschen tiefer in die Frage eintauchen, wie will die NATO sich denn eigentlich gegen Russland wehren, sollte Russland einen Angriff gegen die NATO planen? Und da ist halt die Idee, nicht zu warten, bis russische Truppen an der NATO-Grenze aufgetaucht sind, sondern sie eigentlich lange, lange, lange vorher zu stoppen. Deswegen diese lange Reichweite, die man mit den Raketen haben will, um Russland im Grunde genommen noch auf eigenem Gebiet zu stoppen und nicht auf NATO-Gebiet, weil das bedeutet ja auch letztendlich, dass man nicht nur Territorium, sondern auch Menschen im NATO-Gebiet, also quasi eigene Menschen, dadurch in Gefahr bringt. Und das ist die Idee, die mit solchen langreichweitigen Raketen einhergeht, dass man den Gegner in der Lage ist, ganz früh zu stoppen oder auch seine Kommandozentralen zu zerstören, damit er überhaupt gar nicht in die Lage kommt, große Truppenansammlungen, wie wir sie in der Ukraine sehen, überhaupt zusammenbringen zu können. Das ist eigentlich der Hintergedanke dabei. Und die Europäer haben sich da immer auf die Amerikaner abgestützt in den letzten Jahrzehnten und haben solche Systeme nicht entwickelt. Wir haben dann ein paar Spezialsysteme, die kürzere Reichweite haben. Das ist der Taurus zum Beispiel. Oder Franzosen und Briten haben Scalp oder Stormshadow, das sind eigentlich nahezu baugleiche Systeme, die aber eben diese Reichweite von 2000 Kilometern nicht haben. Im Zuge der Überlegung, sich von den Amerikanern unabhängiger zu machen, hat man gesagt, okay, wir müssen das irgendwie selber entwickeln. Daher kommt diese ELSA-Initiative, die eben genau so eine Reichweite zwischen 1000 und 2000 Kilometern entwickeln soll. Aber bis das da ist, will man jetzt eben diese Lücke versuchen zu stopfen, indem man amerikanische Systeme dazu kauft und sich damit in der sozusagen in dieser Zeitlücke erstmal mehr Sicherheit damit schafft.
Also ELSA, vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung, das Akronym, was zustande kommt aus European Long Range Strike Approach. Aber ELSA ist natürlich etwas leichter zu merken.
Das stimmt.
Jetzt haben wir die ganze Zeit auf Washington geguckt. Es gibt aber noch einen anderen großen Player in diesem Konflikt, den wir, glaube ich, dringend wieder in den Blick nehmen müssen, nämlich China. Anfang Juli ist bekannt geworden, dass Chinas Außenminister Wang Yi in einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Kallas sehr deutlich gemacht haben soll, dass aus Pekings Sicht Russland nicht verlieren darf. Und also er soll es in relativ harschen Worten formuliert haben, so nach dem Motto, sie solle auch gefälligst mal in der Realpolitik ankommen. Die Beziehungen zwischen der EU und China sind ja sowieso gerade sehr angespannt. Von der Leyen hat kürzlich gesagt, China ermöglicht de facto Russlands Kriegswirtschaft. Wir wissen auch, dass für Waffen immer wieder auf welchem Weg auch immer, auf direkten oder auf indirekten aus China geliefert wird für Russland, was dann in der Ukraine auch teilweise zum Einsatz kommt. Ende des Monats wird jetzt der EU-China-Gipfel stattfinden. Der soll schon auf einen Tag verkürzt werden, weil die Beziehungen so angespannt sind. Was würden Sie sagen, wie sollte die EU da reingehen und was für Folgen könnte das haben?
Naja, das ist in der Tat eine schwierige Geschichte. Niemand will das Zeichen setzen, dass man mit China jetzt bricht. Gleichzeitig hat ja auch die EU schon gesagt, dass China eben nicht nur ein strategischer Wettbewerber, sondern auch in einigen Bereichen tatsächlich ein Opponent ist, also ein Widersacher.
Systemischer Rivale.
Genau,
ja.
ein Widersacher ist. Und es bleibt erstmal richtig, glaube ich, soweit es irgendwie geht, mit der anderen Seite zu reden. Aber wenn die Europäische Union sich da keine Beißfähigkeit zulegt, wird man China an diesem Punkt nicht beeindrucken können. Für China bleibt Europa oder die Europäische Union noch ein wichtiger Markt. Gerade dann, wenn es droht, dass man in die USA nicht mehr so viel liefern kann, wird man natürlich versuchen, das in Europa loszuwerden. Hier kriegt man halt gutes Geld für die Produkte, die man in China herstellt. Temu und wie sie alle heißen, Shein lassen grüßen. Also von daher gibt es so eine gegenseitige Abhängigkeit. Man hat irgendwie noch Erwartungen an den anderen. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, wie Sie eben beschrieben haben, China macht den Krieg nicht nur möglich, sondern unterstützt ihn sehr aktiv. Also auch bei den taktischen, bei diesen kleinen Drohnen, bei den sogenannten First-Person-View ist es so, dass zumindest nach ukrainischen Zahlen ungefähr 60% der Teile aus China kommen. Die Glasfasern, das ist ja sozusagen der Die letzte Entwicklung der letzten Monate. Die Glasfasern für die Glasfaserdrohnen kommen im größten Teil aus China. Das heißt also, diese auch die Innovation, die Veränderung in der Kriegführung wird durch China letztendlich möglich gemacht. Und dass Nordkorea Truppen nach Russland entsendet, ohne dass China das gut findet, wird auch nicht passieren. Ich glaube, wenn man es umdreht, ist eigentlich die einzige Frage, haben wir verstanden, was der chinesische Außenminister gesagt hat, das meint er auch sicherlich ernst. Die Frage ist, wie viel Kosten ist China bereit zu tragen, damit Russland diesen Krieg nicht verliert? So, das kann man ja erstmal sagen, die sollen den Krieg nicht verlieren. Aber die Frage ist ja, was ist man denn bereit dafür in die Waagschale zu werfen? Wie teuer darf es werden für China? Und ich glaube, da ist die einzige Möglichkeit, sozusagen indirekt zu spielen, wenn man Russland treffen will, dann muss man tatsächlich die Unterstützer, und das ist China im Wesentlichen, versuchen, ins Ziel, ins Visier zu nehmen und zu gucken, wie weit man hier einen Deal machen kann und sagen kann, also kann ja, wir können ja A und B machen, aber nur wenn ihr die Unterstützung für Russland weiter zurückfahrt oder euch überlegt, wie das eigentlich jetzt hier enden soll aus eurer Sicht. Denn aus unserer Sicht, und da sind wir quasi zurzeit auf zwei sehr unterschiedlichen Standpunkten unterwegs mit China und Europa, sind wir der Ansicht, dass eben Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf.
Vielen Dank an Sie, Herr Mölling, für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
Das war die Lage international für heute. Die nächste Folge gibt es am Donnerstag, den 24. Juli. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Werbung.
Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. Back in 2011, I was fed up, sick of cheap disposable clothes that fell apart after a few washes, and even more sick of the fact that almost nothing good was made here anymore. So I started American Giant to prove something, that we could still make the absolute best hoodies, t-shirts, and pants right here in America, with American cotton, American factories, and American workers earning real wages. We exist to bring manufacturing home, create good jobs in towns that need them, and build clothes that actually last. No shortcuts, no overseas compromises. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.